Ja, ihr Lieben, es freut mich sehr, dass ich heute Abend wieder mal unter euch sein darf. Ich freue mich auch, dass ihr ja ein anspruchsvolles Thema euch gewünscht habt, diesen Durchgang durch den ersten Timotheusbrief. Es ist sicher auch nicht so ganz einfach, weil wir dabei relativ dicht auch den Stoff behandeln müssen, zumindest teilweise. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch ein großer Gewinn. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder wirklich fortlaufend Bibelbücher betrachten und studieren, dass wir dabei auch auf Einzelheiten eingehen und versuchen, das auch wirklich auf unsere Zeit, auf unsere Situation in der heutigen Zeit anzuwenden. Und ich denke, da kann der Herr wirklich auch geistlichen Gewinn schenken. Und das ist auch mein Gebet und meine Hoffnung für diese Vorträge, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Das dürfen wir dem Herrn vertrauen. Ja, der erste Timotheusbrief. Ich habe für heute Abend zunächst einmal vor, eine Einführung zu geben, die Hintergründe für diesen Brief und auch im Zusammenhang für die sogenannten Pastoralbriefe. Da gehört also auch der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief dazu, dass wir die einfach mal miteinander genauer uns ansehen. Und ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, dass wir, wenn wir ein Bibelbuch studieren, dass wir uns ein Stück wirklich auch informieren über den geschichtlichen Hintergrund, über die Umstände, die bei der Abfassung dieses Buches eine Rolle spielen, über die Situation des Volkes Gottes zu der Zeit, da diese Bücher jeweils geschrieben wurden. Und das kann uns oftmals wichtige Hinweise geben. Erstens mal für das Verständnis des Buches selber und dann aber auch für die Anwendung auf unsere eigene geistliche Situation. Und von daher wollen wir uns heute also erstmal mit einer Einführung in den ersten Timotheusbrief und die Pastoralbriefe beschäftigen. Und dann wollen wir miteinander durch das erste Kapitel des ersten Timotheusbriefes gehen. Ja, der Titel Übe dich in der Gottesfurcht ist ja auch diesem Brief entnommen. Und ich denke, das zeigt auch etwas von dem, was da die Botschaft ist, die uns diese Zeit beschäftigen soll. Ein Aufruf an Diener Gottes, an Gläubige, die dem Herrn dienen wollen. In welcher Herzenshaltung sie in der Gemeinde Gottes dienen sollen. Das ist, denke ich, so der ganz allgemeine Rahmen dieses Briefes. Wie gesagt, der erste und der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief, diese drei Briefe werden im Allgemeinen als Pastoralbriefe bezeichnet. Das bedeutet Hirtenbriefe, Briefe für solche Diener Gottes, die einen Hirtendienst ausüben. Nun, das ist eine theologische Einordnung, aber sie hat sicher etwas Wahres in sich, dass nämlich der Hirtendienst, auch der Ältestendienst, der Dienst der Verkündigung und der Fürsorge für die Gemeinde Gottes in allen drei Briefen eigentlich einen sehr starken Stellenwert hat. Weder Timotheus noch Titus waren Pastoren in dem heutigen Sinn. Ja, das darf man dabei sich jetzt nicht vorstellen. Sie waren Evangelisten und Lehrer, Mitarbeiter des Apostels Paulus. Aber der Hirtendienst und die Sorge um die Gemeinde Gottes ist etwas, was alle diese drei Briefe ganz besonders beschäftigt. Der Verfasser dieser drei Briefe, auch des ersten Timotheusbriefes, ist ganz klar und deutlich genannt. Paulus, Apostel Jesu Christi. Der Apostel Paulus hat diese drei Briefe verfasst. Die Zeit ist auch relativ deutlich datierbar. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass also die Apostelgeschichte uns ja nicht die ganze Geschichte des Dienstes des Apostels Paulus berichtet. In die Apostelgeschichte ließen sich die Pastoralbriefe nämlich nicht wirklich einordnen. Paulus schreibt ja den ersten Timotheusbrief und den Titusbrief offenkundig aus der Freiheit. Im zweiten Timotheusbrief berichtet er von einer Gefangenschaft, von der er eigentlich weiß, dass sie zu seinem Tod führen wird. Wir wissen aber, dass er bei der ersten Gefangenschaft, das zeigen uns die Epheser, die Gefangenschaftsbriefe, Epheser, Kolosser und so weiter. Er hatte die berechtigte Hoffnung, dass er nochmal freikommt aus dieser ersten Gefangenschaft. Und von daher, vom Geschichtlichen her, muss man sagen, diese Gefangenschaft, die erste, die war etwa 60 bis 62 nach Christus. Und ganz offensichtlich ist der Apostel Paulus danach noch einmal frei geworden, konnte noch einmal reisen, Verkündigungsdienste tun, die Gemeinden ermutigen, bevor er dann später 66 bis 67 nach Christus in der Zeit etwa gefangen genommen wurde zum zweiten Mal und dann aber endgültig auch eben in Rom verhaftet wurde und vors Gericht gestellt wurde, das dann seine Hinrichtung beschlossen hat. Und das bedeutet, dass der erste Timotheusbrief sehr wahrscheinlich während dieser letzten Missionsreise des Apostels Paulus 64 bis 65 nach Christus kurz vor seiner zweiten Gefangennahme verfasst wurde. Das ist so allgemein die Sicht. Wichtig ist auch der Empfänger des Timotheusbriefes. Das ist ein junger Mann, mit dem sich zu beschäftigen auch sehr lohnend ist. Ein junger Mann, der von Paulus ausgewählt wurde als sein Reisebegleiter. Vielleicht lesen wir dazu mal Apostelgeschichte 16 ab Vers 1. Da lesen wir von dem Apostel Paulus: Er kam aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Ja, also Timotheus, der Name ist auch wichtig. Es bedeutet Ehre Gott. Gib Gott die Ehre, Timotheus. Er war ganz offensichtlich der Sohn und auch der Enkel von gottesfürchtigen jüdischen Frauen. Wir lesen von dem Glauben dieser Frauen am Anfang des zweiten Timotheusbriefes und auch bei der berühmten Stelle über die Inspiration der Heiligen Schrift erwähnt Paulus, dass Timotheus ja von Kind auf die Heiligen Schriften, das heißt in dem Fall die Schriften des Alten Testaments, kennengelernt hatte. Und das war offensichtlich nicht von seinem griechischen Vater, von dem wir gar nicht wissen, ob er gläubig war, wahrscheinlich eher nicht, sondern er hat es durch seine gläubige Mutter erfahren. Die hat ihm die Heiligen Schriften nahegebracht, schon lange bevor er sich bekehrt hat. Ja, das ist auch eine wichtige Ermutigung an unsere Schwestern, soweit sie Mütter sein dürfen, dass sie wirklich den Kindern das Wort Gottes schon in früher Zeit lieb machen. Das gilt auch für die Brüder, für uns Väter. Aber die Mütter haben dazu meistens mehr Gelegenheit, dass das doch ein ganz wertvoller Same ist, der dann zur rechten Zeit auch sehr gute und reiche Frucht bringen kann. Wenn Gott dann wirkt, dann hat er eine Grundlage in diesem verinnerlichten Bibelwort. Und das haben diese Mutter und Großmutter gemacht und sie haben sehen dürfen dann, ich denke, sie sind selber da auch zum Glauben gekommen, als der Apostel Paulus dort dann das erste Mal war. Und auch Timotheus kam da ganz offensichtlich durch den Dienst des Apostels Paulus zum Glauben. Paulus nennt ihn ja in 1. Timotheus 1, 2, mein echtes Kind im Glauben. Und es bedeutet nach der Ausdrucksweise des Paulus, dass er ihn sozusagen zu dem Herrn Jesus führen durfte durch die Verkündigung des Evangeliums. Und dieser Timotheus war ein ganz besonderer Diener des Herrn. Er hatte ganz besondere Charaktereigenschaften, die Gott auch bei uns heute sucht. In Philipper 2, Vers 19 bis 22 lesen wir etwas sehr Bemerkenswertes über diesen Timotheus. Paulus schreibt: Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Also dieser Timotheus war treu. Er war dem Herrn wirklich hingegeben. Und das war ganz offensichtlich auch damals schon eine Seltenheit in der Art und Weise, wie es Timotheus ausgelebt hat. Es ist ja schade, wenn wir da lesen müssen, und Paulus hatte sicher manche Mitarbeiter, dass da keiner war, der in solcher Weise selbstlos wirklich für den Herrn gelebt hat, wie dieser Timotheus. Aber auf der anderen Seite zeigt es uns auch wirklich diese Hingabe an den Herrn, diese Treue, die der Herr sucht und die er lobend hervorgehoben hat, gerade auch an diesem jungen Bruder. Es ist, denke ich, auch wichtig, dass wir nicht nur Paulus als Vorbild haben, den reifen Paulus, der zu dieser Zeit schon über 60 Jahre alt war, sondern auch einen jungen Mann, man kann vermuten, Mitte, Ende 30 vielleicht zu der Zeit, der wirklich in Hingabe und geistlicher Fruchtbarkeit gedient hat. Und zwar nicht, wie das heute so oft üblich ist, eigenwillig, eigenmächtig. Viele Junge sagen ja, ich muss dann dem Dienst mein Profil aufdrücken und ich muss gucken, dass ich dann mit meinen Vorstellungen durchkomme. Und Paulus drückt es ja sehr interessant aus. Er sagt hier, Timotheus hat mir gedient, mit mir gedient, wie ein Kind dem Vater am Evangelium. Ja? Also da war keine Rivalität, keine Eigensucht, sondern wirklich Treue und auch die Bereitschaft, sich wirklich auch in den Dienst dieses großen Apostels einzufügen und selbstlos das auszufüllen, wo der Apostel ihn wirklich auch gebraucht hat. Das ist eine Gesinnung, die man heute auch selten findet. Ja, dass jemand einfach bereit ist, die Dinge zu tun, die nötig sind und dabei auch wirklich sich anzupassen an die Gegebenheiten und Notwendigkeiten dieses Dienstes. Wir erfahren aber auch, und das ist, denke ich, auch hilfreich und segensreich, dass der Timotheus gewisse Schwächen hatte. Wir werden das dann noch sehen. Er war wohl etwas schüchtern, war angesichts seiner relativen Jugend auch geneigt, ziemlich zurückhaltend aufzutreten. Er hatte also jetzt nicht so unbedingt eine herausfordernde und starke Art aufzutreten, sondern war eher etwas schwach darin und musste ermutigt werden. Paulus tut es auch immer wieder. Ja. Also auch das ist wichtig. Wir finden überall in der Schrift Diener Gottes, die keine heidnischen Helden sind. Heidnische Helden haben keinerlei Schwächen. Die sind lauter Supermenschen. Ja. Erhöhungen, Idealtypen. Und das sind die biblischen Vorbilder gar nicht. Ja. Sondern die biblischen Vorbilder haben Schwierigkeiten, Schwächen, Versagen. Sie sind wie wir. Und es ist gerade auch gut, dass wir wirklich auch darin sehen, Gott gebraucht nicht perfekte Leute, sondern Gott gebraucht Menschen, die trotz ihrer Schwachheiten und Schwierigkeiten bereit sind, sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen und im Glauben ihm zu dienen. Dann kann er auch solche wirklich zum Segen gebrauchen. Ja, also es war sicher so, dass Timotheus am Anfang einfach sehr stark Paulus zugearbeitet, gedient hat, vielem auch organisatorisch. Er hat Reisen vorbereitet, er reiste voraus, hat dafür gesorgt, dass Quartier da ist, alle diese Dinge. Und doch merken wir im ersten Timotheusbrief schon, er war gereift. Er hatte selber seine Gnadengabe, seinen Dienst gefunden. Paulus konnte ihm auch schon schwierige geistliche Aufgaben anvertrauen. Er hat selber das Wort verkündigt, er hat gelehrt, er hat Älteste zurechtweisen müssen und ermahnen müssen. Ja. Er war in diesem Dienst auch gereift und hatte wirklich auch schon eine eigene geistliche Reife und einen eigenen Dienst vom Herrn empfangen. Und das ist auch schön zu sehen, wie eben in diesem Fall einfach im Dienst an einem anderen jemand selber reift und hineinwächst in seinen eigenen geistlichen Dienst. Das können wir hier auch sehr schön sehen, was wir in 2. Timotheus 2 dann lesen. Was du von mir empfangen hast, das vertraue treuen Menschen an, das hat Paulus mit Timotheus so praktiziert, dass er ihn einfach mit hineingenommen hat in den Dienst, den er hatte und ihn hat lernen lassen und sich bewähren lassen. Dieser Begriff ist auch wichtig. Timotheus musste sich bewähren. Viele Leute heute, Gläubige, wollen gerne dienen, ohne dass sie sich bewährt haben. Sie wollen nicht diese kleinen Schritte in der Bewährung und in der Prüfung des Dienstes tun. Aber Timotheus war jemand, der diese Schritte getan hatte, diese Schule durchlaufen hatte und dann wirklich auch tauglich war, eigenständig dem Herrn zu dienen. Ja, inhaltliche Schwerpunkte der Pastoralbriefe insgesamt. Es ist deutlich, dass während in dem Epheserbrief, in den Kolosserbrief und so weiter, den großen Briefen, Römerbrief, die Lehre des Evangeliums, der Ratschluss Gottes, die Lehre über die Gemeinde grundsätzlich entfaltet wurde, finden wir in den drei Pastoralbriefen einen ganz anderen Schwerpunkt. Hier geht es nicht mehr darum, irgendwelche neu geoffenbarten Lehren, wie jetzt zum Beispiel im Epheserbrief das Geheimnis der Gemeinde, vorzustellen, sondern hier geht es um eine ganz andere Situation. Es geht nämlich darum, dass die Gemeinde zu der Zeit bereits sehr angefochten war durch Verführung, durch Irrlehren, durch geistlichen Niedergang und Zersetzungserscheinungen, wo eigentlich das, was durch die Lehre der Apostel aufgebaut worden war, bereits in Gefahr geraten war durch falsche Lehrer, durch verführerische Einflüsse, durch einen gewissen geistlichen Rückgang und Niedergang auch bei den Gläubigen. Wir lesen ja in dem Sendschreiben an Ephesus, du hast deine erste Liebe verlassen. Ja? Also Rückgang, Fleischlichkeit, Verweltlichung. Und deswegen sind diese Briefe ganz stark geprägt davon, dass die gesunde Apostellehre nunmehr verteidigt wird, nicht weiter entfaltet und begründet, sondern verteidigt wird gegen verführerische und zerstörerische Einflüsse, die eben schon in der damaligen Zeit in den Gemeinden aufgekommen waren. Also das ist von allen drei Briefen, 1., 2. Timotheus und Titus, zu sagen, wobei der 2. Timotheus und der Titusbrief da noch stärker diesen Akzent eigentlich haben. Und in den ganzen Pastoralbriefen finden wir auch prophetische Warnungen vor der Verführung und dem Niedergang der Gemeinde in der nachapostolischen Zeit. Wir werden das also im 1. Timotheusbrief dann finden, im 4. Kapitel, dass da die Rede ist, es wird eine Zeit kommen, da werden viele vom Glauben abfallen, da werden etliche vom Glauben abfallen und werden verführerischen Lehren der Dämonen anhängen. Solche Dinge werden da geweissagt im 2. Timotheusbrief noch viel stärker. Es werden schlimme Zeiten kommen, es werden Zeiten kommen, da werden sie das Wort Gottes nicht annehmen. Ja? Also dieser Blick nach vorne, dieser prophetische Blick, der kennzeichnet ganz deutlich diese Pastoralbriefe und auch den 1. Timotheusbrief. Wir finden dort Warnungen vor der Verführung, vor dem Niedergang in der nachapostolischen Zeit, Warnungen, die besonders auch für uns, die wir in der Endzeit leben, in der Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, eine besondere Bedeutung haben. Das macht diese Briefe auch besonders wichtig für uns heute, weil da auch viele Ermutigungen und Unterweisungen für Gläubige drin enthalten sind, die in solchen schwierigen Zeiten, in Zeiten des Niedergangs, trotzdem treu dem Herrn dienen wollen. Solch ein Gläubiger war der Timotheus und auch der Titus. Und die Ratschläge, die Paulus durch den Geist Gottes geleitet diesen Männern gibt, das sind auch Ratschläge, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Nur ganz kurz, es gibt bestimmte Schlüsselwörter, die gerade auch für die Pastoralbriefe charakteristisch sind. Dazu gehört zum Beispiel auch dieses Wort Gottesfurcht. Es wird ja in vielen anderen Übersetzungen mit Gottseligkeit übersetzt. Wir haben es in der Schlachterbibel mit Gottesfurcht übersetzt, weil dieser Begriff Eusebia eigentlich rechte Gottesverehrung, rechte Furcht vor Gott bedeutet. Ja? Also es geht hier praktisch darum, dass Ehrfurcht vor Gott praktiziert wird. Und diese Haltung der Gottesfurcht spielt eine ganz große Rolle. Sie ist der Gegensatz zum Frevel, zur Gesetzlosigkeit. Auch das werden wir nachher gleich finden im Anfang des 1. Timotheusbriefes. Die Irrlehrer waren in der Regel Leute, die gesetzlos waren, die die Heiligung verworfen haben, die nicht wirklich die Sünde gelassen haben, sondern die Sünde gerechtfertigt haben und in der Sünde gelebt haben. Und diese freche Verdrehung von Gottes Wort, diese Abkehr von der Heiligkeit Gottes und von den Wahrheiten Gottes, dem setzt der Geist Gottes hier diesen Schlüsselbegriff Gottesfurcht, Eusebia, entgegen. Rechte Frömmigkeit, rechte Gottesverehrung. Ein weiterer Schlüsselbegriff ist gesunde Lehre. Das finden wir also im 1. Timotheusbrief, im 2., im Titusbrief auch. Ja. Gesunde, heilsame Lehre, gesund machende Lehre, könnte man auch sagen. Ja. Der Gegensatz dazu ist kranke Lehre, krankmachende Lehre, faule, betrügerische Lehre. Und das finden wir eben in diesen Briefen, dass solche verkehrte Lehre massiv aufgetreten ist und dass es jetzt darum geht, die Lehre zu verteidigen, die wirklich Gottes Willen und Gottes Wort entspricht. Ein weiteres Schlüsselwort, Nüchternheit, Besonnenheit, finden wir auch in allen drei Briefen immer wieder. Und auch das ist natürlich gezielt auf diese Situation der Verführung. Der Gegensatz dazu ist Euphorie, Ekstase, mystische Schau nach Gotteserfahrungen, sich von Gefühlen überwältigen lassen. Das ist der Gegensatz zu Nüchternheit, Besonnenheit. Besonnenheit, Bewusstheit, klarer Verstand. Nicht der Menschenverstand, der verfinsterte, sondern der erleuchtete, von Gottes Wort genährte geistliche Verstand des Gläubigen ist hier angesprochen. Der ist wichtig, gerade in verführerischen Zeiten. Ja. Und Themen sind sehr stark geistliche Gemeindeordnung. Wir haben das ja von dem 1. Timotheusbrief schon betont. Es gilt aber auch besonders auch für den Titusbrief. In gewisser Weise ist der 2. Timotheusbrief eigentlich ein Brief, der schon eigentlich den weitergehenden Zerfall biblischer Gemeinde vorhersieht und sich mehr eigentlich mit der Stellung des einzelnen Dieners Gottes in einer notvollen Verführungssituation beschäftigt. Aber auch da ist immer noch die Gemeinde im Blick. Aber besonders im 1. Timotheusbrief geht es um die geistliche Gemeindeordnung, um Gottesordnungen in einer biblischen Gemeinde und ganz stark auch der Dienst der Ältesten. Finden wir auch wieder im Titusbrief, ja. Warum? Weil Hirtendienst, Ältestendienst eine Schlüsselrolle spielt für die Verteidigung gesunder biblischer Gemeinde. Ja. Es ist ganz wichtig, dass gesunde biblische Gemeinden auch Älteste haben, Hirten, die wachsam sind, die das Volk Gottes belehren und ermahnen und darüber wachen, dass Irrtümer und Verfälschungen des Christentums nicht eindringen können. Das finden wir deswegen sehr stark betont, gerade im Titus und im 1. Timotheusbrief. Interessant, dass auch die Rolle der Frau in der Gemeinde dort eine sehr große Rolle spielt, sowohl im 1. Timotheusbrief als auch im Titusbrief, ja, weil auch jede Verführungsströmung im Grunde ein Stück auch ansetzt damit, dass die biblische Rolle und Stellung der Frau umgeworfen wird und die Frau in eine Stellung der Prophetin, der Führerin hinein manövriert wird. Ja, das kann man also ganz interessant feststellen, wenn man mal diese Verführungsströmungen nur allein mal des 19. und 20. Jahrhunderts so anschaut, wo da überall Frauen in eine zentrale Rolle gekommen sind, genau entgegen dem, was in 1. Timotheus 2 zum Beispiel gesagt wird über die Rolle der Frau. Und dann eben das Thema Abwehr von falschen Lehren, Abwehr von zerstörerischen Angriffen. Das ist also ganz deutlich in den Briefen, allen Pastoralbriefen drin. Und auf der anderen Seite die Ermunterung für Diener des Herrn zu echter Gottesfurcht, zu echter Hingabe an den Herrn und zu einem kompromisslosen Verkündigung des Wortes. Auch das finden wir wie ein roter Faden durchgehen, dass Hirtendienst und klare Wortverkündigung, klare kompromisslose Lehre, das sind eigentlich die zwei Dinge, die Gottes Wort als zentrale Hilfen gegen diese Verführung und Zersetzung der christlichen Gemeinden vorstellt in den Pastoralbriefen. Besonders auch im 1. Timotheusbrief und im 2. Timotheusbrief. Ja, also das sind so Linien, die wir in allen Briefen finden. Ist auch interessant, dass gerade die Pastoralbriefe besonders von der Bibelkritik angegriffen wurden und als unecht bezeichnet wurden. Ja? Ist interessant deshalb auch, weil gerade diese Briefe solche Strömungen wie die Bibelkritik mit am wirksamsten bekämpfen und viele Warnungen vor solchen Verführungsströmungen enthalten, und dass da natürlich die Verführer selber mit diesen Briefen nicht sehr glücklich waren, sondern versucht haben, die irgendwo in dem Bereich der späten christlichen Literatur des zweiten Jahrhunderts zu verweisen. Das hat auch seinen Grund. Ja? Da gibt es einen geistlichen Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis. Ja, wenn wir jetzt noch einmal etwas näher zum ersten Timotheusbrief kommen, da wollen wir noch mal festhalten. Verfasser war der Apostel Paulus. Er hat aus Mazedonien geschrieben, etwa 64 bis 65 nach Christus. Mazedonien, Paulus war auf einer Missionsreise. Er hat evangelisiert, er hat Gemeinden gestärkt. Er war sicher über einiges über 60 Jahre alt. Ich habe das schon erwähnt, Timotheus etwa Mitte 30. Und er wollte, dass dieser junge Mitarbeiter in Ephesus, in dieser wichtigen Zentralgemeinde der Provinz Asia, bleibt und dort eben bestimmte Dinge in Ordnung bringt und geistlich Stellung bezieht, weil dort falsche Lehren aufgekommen waren. Ephesus war die bedeutendste Stadt in der römischen Provinz Asia, ein Zentrum von Wirtschaft, Handel und Kultur und auch ein religiöses Zentrum des Heidentums mit einem weltbekannten Götzentempel der Artemis oder Diana. Die Gemeinde in Ephesus hatte ihre Anfänge wahrscheinlich schon im ersten Besuch des Paulus, das war etwa 52 nach Christus, also mehr als 10 Jahre schon vor der Zeit des ersten Timotheusbriefes, aber wahrscheinlich wurde sie erst richtig gewachsen, als der Apostel Paulus zwischen 52 und 55 nach Christus dann sich 3 Jahre dort aufgehalten hat. Das lesen wir in Apostelgeschichte 19. Also sie bestand etwa 12 Jahre zu der Zeit, da der erste Timotheusbrief geschrieben wurde. Und wir können vermuten, dass dadurch, dass sich diese Gemeinde in einem intellektuellen und religiösen Zentrum des Heidentums befunden hat, dass da eben auch die ganzen Einflüsse der heidnischen Religionen, der philosophischen Strömungen des Heidentums, des Judentums sich besonders stark ausgewirkt haben. Das war sicher auch das Problem der Großstädte, ist es heute auch ein Stück weit, ja, dass da gewisse geistige Einflüsse massiver auf die Christen eingedrungen sind, als zum Beispiel irgendwo in der Provinz. Jedenfalls hatten ganz offensichtlich bestimmte Verführer und falsche Lehrer die Judentum und heidnische Vorstellung miteinander vermischt haben, hatten praktisch diese neue christliche Lehre ein Stück aufgegriffen und mit ihren eigenen Lehren vermischt und wirkten jetzt in die christlichen Gemeinden hinein. Das war ganz deutlich die Irrlehre der Gnosis, die hier eine besondere Rolle spielte. Gnosis wird ja erwähnt in 1. Timotheus 6, 20, am Ende, ganz am Ende des 1. Timotheusbriefs als Bezeichnung für diese verderblichen Lehren, vor denen Paulus den Timotheus gewarnt hat und vor denen auch die Gläubigen gewarnt werden sollten. Gnosis, Erkenntnis, ganz kurz vielleicht dazu auch zu dieser Irrlehre etwas. Eine Lehre des Heidentums, die besagt, dass der Mensch einen göttlichen Funken hat in sich und dass der Mensch erlöst wird und Gott ähnlich oder Gott gleich wird durch Erkenntnis. Nicht durch Erlösung, nicht durch das Blut Christi, sondern indem er erkennt, dass er eigentlich schon Gott ist, oder indem er Gott auf bestimmte Weise, auf mystische Weise erkennt, wird er selber zu Gott und ist praktisch befreit von allen irdischen Problemen. Das ist also Gedankengut, das wir im Buddhismus finden, im Hinduismus, in der Anthroposophie. Es ist ein Stück weit die Brutstätte des ganzen modernen Okkultismus, die Gnosis. Ja? Ganz wichtig, wie gesagt, der Mensch erlöst sich selbst durch Erkenntnis. Die Gnostiker haben auch in ihrer christlich getarnten Form die Gottheit Jesu Christi, die wahre Menschwerdung Jesu Christi und das blutige Opfer Jesu Christi verworfen. Sondern sie haben gesagt, du musst entweder asketisch leben, also alles Mögliche darfst du nicht essen, nicht trinken, du musst fasten, du musst weiße Gewänder anziehen, ja, so wie die indischen Bhagwanis, die nur rote Gewänder anziehen dürfen, ja, so lauter so Vorschriften, wenn du das und das machst, dann kommst du zur Erleuchtung. Oder die andere Strömung der Gnosis hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Das gibt es übrigens heute im New Age und in modernen Religionen auch. Du kannst alles machen, alles ist gut, Hauptsache du hast Gott erkannt, dann bist du selber ein Gott und kannst dir selber dein Gesetz geben. Ja? Das heißt, einige dieser Gnostiker waren extreme Asketen, da finden wir zum Beispiel Antworten drauf, Echos drauf im Kolosserbrief gegen Askese. Andere Gnostiker waren extreme Gesetzlose, die haben gesagt, ja, ob mein Körper irgendwo mit einer Hure Kontakt hat oder nicht, ist egal, mein Geist schwebt in höheren Sphären. Ja, für mich gibt es keine Sünde mehr. Alles kann ich machen, wenn ich jemand umbringe, ist alles nicht schlimm. Ja, Sünde ist für mich nicht mehr existent, ich bin auf der Ebene Gottes. Ja. Und diese zwei Formen der Gnosis finden wir immer wieder, auch im ersten Johannesbrief finden wir diese gesetzlose Form der Gnosis angegriffen, wo Johannes sagt, ihr Lieben, wenn jemand sündigt, in der Sünde lebt, dann hat er Gott nicht erkannt. Ja? Gnosis, ja? Ich habe Gott erkannt, sagt er. Und Johannes sagt, er hat Gott überhaupt nicht erkannt, sondern er ist vom Teufel. Ja? Lest es mal nach. Erster Johannesbrief ist im Grund da, in manchem nimmt er Stellung zu ähnlichen Lehren wie auch der erste Timotheusbrief mit der Gnosis. Also das war eine Lehre, die eine ganz große Verführungsmacht hatte und die auf einige der zum Teil sicher nur halbbekehrten heidnischen, ex-heidnischen Christen sehr faszinierend wirkte. Der Hintergrund dieser ganzen Entwicklung ist interessant. Wir finden das in Apostelgeschichte 20, gerade an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus gerichtet, was wir dann eben im ersten Timotheusbrief auch behandelt finden. Da lese ich einmal, was der Apostel Paulus durch den Geist Gottes und ganz gewiss auch prophetisch den Ältesten in Ephesus bei seinem Abschied gesagt hat. Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also das ist diese prophetische Warnung. Und genau so war es auch in Ephesus gekommen, nachdem der Apostel Paulus weggegangen war, waren diese Leute dort eingedrungen und waren auch Leute aus der Gemeinde selber aufgestanden. Und genau das finden wir eigentlich wiedergespiegelt dann am Anfang des ersten Timotheusbriefes. Ja? Wobei ich eben auch sagen möchte, betonen möchte, diese Aussage hat eine prophetische Bedeutung über diese unmittelbare Zeit des Paulus hinaus. Ja? Er redet hier auch von den Entwicklungen, die nach dem Heimgang der Apostel insgesamt über die Gemeinde kommen würden. Ja? Denn das ist das Muster, das wir finden, wenn wir beobachten, wie die apostolische Urgemeinde zur katholischen Kirche entartet ist, dann finden wir genau dieses Muster von Apostelgeschichte 20 wieder. Die Anfänge davon, wie gesagt, bedeckt schon der erste Timotheusbrief ab. Also nochmal so ganz zum Überblick, bevor wir zur Auslegung des ersten Kapitels kommen. Der erste Timotheusbrief behandelt Anweisungen zum geistlichen Gemeindebau. Das Thema Gemeinde ist sehr wichtig. Der Stefan hat den Schlüsselvers schon vorgelesen, ja, den wir dazu haben, nämlich dass es um den Wandel geht im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Das ist der Inhalt, der wesentliche Inhalt des ersten Timotheusbriefes. Es geht um unser Verhalten, und zwar in der Gemeinde des lebendigen Gottes, die schon angefochten ist, die nicht mehr im Stadium des unbeschwerten ersten Aufbaus ist, sondern im Stadium der Festigung, der Bewährung und der Anfechtung. Das gibt es auch bei Gemeinden. Ja. Oftmals ist es so, wenn eine Gemeinde frisch gegründet wird aus missionarischen Aktivitäten, dann gibt es erstmal ein wunderschönes Zusammensein, eine Freude, eine Liebe, eine positive Entwicklung. Gott schenkt Gnade und baut auf. Ja, und dann? Schaut, dann kommen allermeistens Krisenzeiten. Zeiten, wo es vielleicht sogar zurückgeht. Zeiten, wo Schwierigkeiten kommen, wo Uneinigkeit kommt, wo Gott prüft und wo Bewährung angesagt ist. Ja? Das ist oft auch in der heutigen Zeit zu beobachten. Ja? Diese wunderschöne Anfangszeit. Es ist, ja, das ist genauso, wie wenn man bei einem Kind diese wunderschöne Zeit zwischen 1 und 3 Jahren festhalten will. Ja? Du kannst es halt nicht festhalten. Da sind die Kinder goldig und die sündigen und schlechten Seiten ihrer Natur zeigen sich noch etwas untergeordnet. Ja? Und wenn man dann schon Kinder in der Pubertät hat, dann seufzt man und denkt man, ach, könnten sie doch so bleiben. Und das ist natürlich Unsinn. Ja? Das geht ja nicht. Die müssen erwachsen werden. Und das geht durch Schwierigkeiten, durch Krisen. Und das ist bei Gemeinden nicht anders. Ja? Und so kam auch die Gemeinde in Ephesus in Zeiten der Prüfung und der Krise hinein. Und genau in dieser Phase gibt der Geist Gottes durch den ersten Timotheusbrief Ratschläge, wie sollen wir uns verhalten, damit das Haus Gottes in seiner Heiligkeit bewahrt wird, damit diese Grundfunktion der Gemeinde erhalten bleibt. Und das müssen wir uns merken, das müssen wir uns verinnerlichen. Wir sind hier auf der Erde, weil wir ein Pfeiler und eine Grundfeste von Gottes Wahrheit sein sollen. Als Gemeinde sind wir der einzige Ort, wo die Wahrheit Gottes, die Wahrheit der Bibel geheiligt wird, ernst genommen wird, im Glauben verkündigt wird und auch ausgebreitet wird unter den Heiden, die noch in der Finsternis sind. Und das ist unser Auftrag. Und über diesen Auftrag müssen wir wachen. Und diesen Auftrag versucht der Satan auch durch allerlei verschiedene Methoden kaputt zu machen. Dass wir nicht mehr ein Pfeiler sind, sondern ein geknickter Pfeiler. Ja? Wenn wir uns so die Bilder von den griechischen Tempeln anschauen, das sind grandiose Ruinen. Ja? Und da sehen wir, die meisten Pfeiler sind abgebrochen. Ne? Die tragen nichts mehr. Na, da kann kein Dach mehr drauf gebaut werden. Ja? Die stehen bloß noch leer in der Landschaft. Und das will der Satan, dass wir aus einem Pfeiler zu einem geborstenen und abgebrochenen Pfeiler werden, der nur noch ein Denkmal ist von vergangener Größe. Und das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ja? Gott möchte uns gebrauchen, um die Wahrheit des Evangeliums zu bezeugen und leuchten zu lassen, um ihn zu verherrlichen. Und darum geht es im Grund, dass wir diese heilige Berufung der Gemeinde bewahren und uns gegen jeden listigen Angriff wehren, wo der Satan versucht, uns den Leuchter wegzunehmen und uns unsere Aufgabe wegzustehlen, indem er Unwahrheit und verfälschtes Christentum hineinschmuggelt in die Gemeinden. Ja, also schon im ersten Timotheusbrief behandelt der Geist Gottes prophetisch die kommenden Verführungs- und Entartungstendenzen in der Christenheit. Das wird vertieft und verstärkt im zweiten Timotheusbrief. Und der ganze Brief zeigt, wie der treue Diener Gottes im Kampf zu stehen hat gegen solche Verführung und Degeneration und wie es darum geht, die Ordnungen Gottes aufrecht zu erhalten, damit die Gemeinde geschützt wird gegen Irreführung und Entartung. Und wie gesagt, besondere Betonung auf den Ältestendienst und auch auf die Frauenfrage, Betonung der Gottesfurcht, der gesunden Lehre, des gesunden Glaubens und die Ermutigung, dass treue Gläubige doch alles daran setzen, dem Herrn in seiner Gemeinde zu dienen. Das finden wir in diesem Brief und deswegen ist er so wertvoll und deswegen wollen wir jetzt auch keine Zeit verschwenden, sondern auch diesen Brief anfangen auszulegen. Versweise möchte ich das tun, in Abschnitten vorlesen und auf die wichtigen Dinge eingehen. 1. Timotheus 1 ab Vers 1. Das ist zunächst mal die Briefeinleitung des Verfassers. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, Paulus stellt sich hier also ganz bewusst durch den Geist Gottes als Apostel, als autorisierter Gesandter des Herrn Jesus Christus vor. Er sagt ganz deutlich, dass er nach dem Befehl Gottes diesen Aposteldienst empfangen hat. Er betont seine Autorität. Das ist wichtig. Wir haben heute gerade auch in verschiedensten Fragen auch solche, die sich bibeltreu nennen, die sagen, Paulus hat hier nur menschlich geredet. Paulus hat hier gerade in der Frauenfrage nur kulturell und zeitbedingt geredet oder war ein bisschen frauenfeindlich. Ja. Also sie tun so, als wären das Privatbriefe von Paulus. Ja. Aber Paulus betont in fast allen seinen Briefen, er ist Gesandter. Er redet im Auftrag. Die Worte, die er spricht, sind Gebote und Worte Gottes, nicht seine eigene Privatmeinung. Und das ist nicht umsonst auch am Anfang dieses Briefes. Gott ist unser Retter. Auch interessant, wir sagen das ja meistens von dem Herrn Jesus zu Recht, aber wir dürfen uns immer wieder auch daran erinnern, alle Errettung kommt letztlich von Gott, dem Vater. Gott ist der Heilige und der Gerechte, er ist der Richter aller Menschen. Aber von Gott, dem Vater, kam auch dieses Verlangen, sündige Menschen zu erretten. Und er hat mit dem Sohn diesen Ratschluss gefasst der Errettung. Und letztlich ist er der Gott unseres Heils, der Gott, von dem unsere Rettung kommt. Da dürfen wir immer wieder dankbar sein dafür. Der Herr Jesus Christus. Auch das ist interessant. Wir finden überall in der Schrift, dass Jesus Christus mit seinem Titel Herr oder mit einem ähnlichen Ehrentitel Meister angeredet wird. Ja. Wir finden nicht das, was viele Christen heute tun, dass sie im Gebet den Herrn Jesus nur mit seinem eigentlichen Namen Jesus ansprechen. Und überall dort, wo von dem erhöhten und verherrlichten Herrn die Rede ist, wo er also nicht berichtet wird von seinem Weg der Niedrigkeit auf Erden, da wird gesprochen von dem Herrn Jesus Christus. Und ich denke, das ist wichtig, dass auch wir den Herrn so ansprechen und so über ihn sprechen. Ja, Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, das bedeutet, ja, so wie Paulus das mal im ersten Korintherbrief gesagt hat, dass er ihn gezeugt hat durch das Evangelium, dass er sein geistlicher Vater war, dass er also durch die persönliche Evangeliumsverkündigung des Paulus zum Glauben kam. Das heißt, da war schon eine innige Verbundenheit da zu diesem Timotheus, und wir sehen überall die Liebe, die Fürsorge, die der Apostel Paulus zu diesem Mitarbeiter hat. Und nun wünscht er ihm und betet für ihn, dass er Gnade, Barmherzigkeit und Friede empfange von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Auch das ist etwas, was wir eigentlich jeden Tag uns erbitten dürfen, was der Herr uns auch jeden Tag schenken will. Die Gnade, durch diese böse Welt zu gehen, unbefleckt, ohne zu straucheln. Die Barmherzigkeit, wir alle versagen, wir alle sind schwache Menschen, wir brauchen Gottes Barmherzigkeit. Das muss man besonders solchen sagen, die Perfektionisten sind oder sein wollen. Ja, das ist etwas Gefährliches, das ist etwas Unbiblisches, Perfektionismus. Ja, wir brauchen Gottes Barmherzigkeit und wir brauchen auch Gottes Frieden. Diesen Frieden, den Gott im Alltag schenken will, wenn wir auf seinen Wegen gehen, wenn wir in einer Haltung der Ergebung zu ihm sind. Ja, und nun kommt Paulus zu sprechen auf den Auftrag des Timotheus. Vers 3, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind etliche abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Also Paulus kommt hier gleich zur Sache. Und wir sehen hier genau das, was wir vorher gesagt haben. In Ephesus gab es Not und Paulus wollte, dass der Timotheus dort bleibt, um letztlich diesen falschen Lehren entgegenzutreten, die fremde Lehren verbreitet haben, wörtlich andersartig oder abweichend lehrten, also nicht die biblische, gesunde Lehre verbreitet haben, sondern Dinge, die andersartig waren, die verkehrt waren, die gefälscht waren. Ja, dasselbe finden wir übrigens nochmal in 6,3, ja, wo es auch um die Irrlehre geht, genau denselben Begriff, fremde Lehren zu verbreiten oder andersartig, abweichend zu lehren. Ja. Es ist auch wichtig, dass wir das überhaupt erkennen. Wie erkennen wir, dass jemand fremde Lehren verbreitet, dass jemand andersartig lehrt? Das können wir nur, wenn wir mit der gesunden Lehre der Bibel vertraut sind. Wenn wir ein Stück die Zusammenhänge der biblischen Offenbarung angefangen haben zu verstehen, wenn wir erkennen können, wo zum Beispiel bestimmte Lehren vom Bibelwort und von der biblischen Lehre abweichen. Ja, dazu ist es wichtig, dass wir also immer wieder die Schrift lesen, sie studieren und auch die Schrift als Ganzes ein Stück mehr kennenlernen. Ja. Er sollte auch gebieten, dass sich die Leute nicht mit Legenden oder Mythen, mit erfundenen Geschichten, geht es auch um Götterlegenden, um heidnische Göttergeschichten, abgeben. Und auch nicht mit endlosen Geschlechtsregistern. Das ist interessant. Das eine Mythos, das ist typisch heidnisch, kommt aus der Mystik, aus der heidnischen Religiosität. Wahrscheinlich sind hier gnostische Spekulationen über die Schöpfung, über die Gottheit gemeint. Und auf der anderen Seite die endlosen Geschlechtsregister, das verweist ganz deutlich aufs Judentum. Ja, also diese Verführer haben sozusagen Judentum und Heidentum vermischt. Das ist interessant, dasselbe hat die katholische Kirche später getan. Ja, haben Judentum und Heidentum vermischt. Und das ist gefährlich, das ist schädlich, es bringt Streitfragen oder auch Streitigkeiten hervor. Untersuchungen, Nachforschungen, dass man hin und her überlegt und intellektuell sich da irgendwo versteigt und rumstreitet. Ja, das sind so Dinge, die haben wir auch heute noch oft. Ja. Nutzlose Streitigkeiten um verkehrte Dinge. Und das soll nicht geschehen, sondern das, was Not tut, ist göttliche Erbauung im Glauben. Dass der Herr Erbauung schenkt, dass der Herr schenkt, dass die Gläubigen im Glauben wachsen und gefestigt werden. Das ist eigentlich das Ziel jedes Dienstes, auch des Dienstes am Wort. Deswegen müssen wir auch in der Verkündigung aufpassen und sehen, dass wir nicht uns auf Spekulationen, auf Diskussionen, auf intellektuelle Untersuchungen einlassen und da abschweben, sondern letztlich muss die Wortverkündigung immerhin zielen zu einem gottesfürchtigen Leben, zur Praxis des Glaubens, zu einer gesunden Praxis des Glaubens. Das finden wir im Vers 5, das Endziel des Gebotes, und Gebot ist hier auch das Wort Gottes insgesamt. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also darauf soll unsere Wortverkündigung, unsere Wortbetrachtung zielen. Dass jeder Einzelne erbaut wird, dass jeder Einzelne hingeführt wird zur Agape-Liebe, zu der göttlichen Liebe. Und zwar aus reinem Herzen. Diese Irrlehrer hatten ein beflecktes, sündiges, schmutziges Herz und ein unreines, belastetes Gewissen. Sie lebten in Sünde und haben fromm daher geschwätzt. Und das ist eine giftige, unerträgliche Mischung. Es soll genau andersrum sein. Wir sollen ein reines Herz haben. Es geht hier nicht um sündlose Vollkommenheit. Ja? Wir haben kein völlig sündloses Herz, und Wesen, solange wir nicht beim Herrn sind. Sondern hier geht es darum, dass wir im Lichte wandeln nach 1. Johannes 1. Ja? Das heißt, wenn wir sündigen, dass wir die Sünde bekennen. Und dann ist er treu und gerecht. Und dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Ja? Dann in diesem Sinn ist das, denke ich, zu verstehen. Ja? Und auch das gute Gewissen, das betont Paulus immer wieder. Ja? Die Irrlehrer hatten das von sich gestoßen, lesen wir dann in Vers 19. Ja? Paulus betont aber umgekehrt, dass ein gutes Gewissen etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Das ist letztlich das Ziel und ein ungeheuchelter Glaube. Schaut, und das ist die Not auch heute. Wir kennen viele Leute, die sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ja? Manche davon sind Katholiken, andere davon sind zum Beispiel Adventisten, andere davon leben in einer Art und Weise, dass man sich fragen muss, was ist eigentlich mit diesem Bekenntnis gemeint? Ja? Sie leben wie die Welt, sie leben in der Sünde. Es gibt gar nichts, wo man genau erkennen kann, dass sie wirklich Christen sind, außer ihrem Lippenbekenntnis. Ja? Es gibt sehr, sehr viel geheuchelten, falschen Glauben in unserer heutigen Christenheit. Ja. Und hier sagt Paulus ganz klar, das, was vor Gott zählt, ist nicht irgendein Glaube. Das ist nicht ein Lippenglaube, ein formales Bekenntnis, eine äußere Form von Gottseligkeit oder Gottesfurcht, sondern das, was vor Gott zählt, ist ungeheuchelter, echter, von Herzen kommender Glaube. Ein Glaube, der auch ausgelebt wird, wo das Leben im Wesentlichen mit dem Bekenntnis übereinstimmt. Das sucht Gott. Darum geht es, diese Echtheit des Glaubenslebens. Und deswegen macht er das so deutlich, weil hier Leute aufgetreten waren, deren Leben hat eine völlig andere Sprache gesprochen, wie ihre frommen Worte. Und da müssen wir auch heute ganz arg aufpassen, wenn wir solche Dinge feststellen im Reich Gottes. Also das Gebot Gottes geht darauf hin, auf letztlich ein heiliges, gottesfürchtiges Leben. Ich denke, das ist auch wichtig. Ein Leben in Sünde ist mit dem wahren Leben aus Gott unvereinbar. Ich lese dazu mal 1. Johannes 3, was also eben gerade auch in der Abwehr der Gnosis der Apostel Johannes dann schreibt, ab Vers 4. Er sagt, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Dazu muss man dazu sagen natürlich, dass hier eben nicht gemeint ist, ein gelegentliches Sündigen, ein in Sünde fallen, sondern ein Sünde praktizieren, ein bewusst und beständig in der Sünde leben. Ja, das wird auch etwas deutlich aus der Zeitform dieses Wortes im Griechischen. Es geht um ein beständiges Sündigen, um ein bewusst praktiziertes Sündigen. Und da heißt es, wer bewusst sündigt, wer bewusst und die Sünde praktiziert, der hat den Herrn überhaupt nicht erkannt. Und da geht es weiter. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, also beständig sündigen, bewusst in der Sünde leben, weil er aus Gott geboren ist. Ja? Also hier, ähnlich wie auch im 1. Timotheusbrief, zieht der Geist Gottes eine göttliche Trennlinie. Er zeigt auf, wo der falsche Schein ist, das Lippenbekenntnis von Gottlosen, und wo echtes Christentum ist. Wirkliche Geburt von oben. Und diese Dinge sind sehr, sehr wichtig zu beachten, gerade auch in der Endzeit. Ich möchte nur kurz erwähnen, in Epheser 5, Vers 5 bis 14, ist gerade interessant, dass Paulus auch dort genau diesen Punkt warnend erwähnt hat, den Ephesern gegenüber. Vielleicht lesen wir das doch auch nochmal, denn da geht es um dieselbe Sache. Epheser 5 ab Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, so werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Ja, also da geht es auch darum, dass man das damals schon Paulus gelehrt hat, passt auf, wenn die Leute sündigen und wollen Christen heißen und leben bewusst in der Sünde und machen sich nichts draus. Das ist nicht echt. Ja, also diese falschen Lehrer, die da in Ephesus eingedrungen sind, sie werden weiter gekennzeichnet, dass davon sind einige abgeirrt von diesem aufrichtigen, ungeheuchelten Glauben und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und gewiss hinstellen. Also ganz offensichtlich kamen die auch in Berührung mit anderen Lehrern nochmal von außen und haben sich diesem zugewandt. Das ist ja auch so ein Problem heute. Was für Zeitschriften lesen die Gläubigen heute? Was für Kassetten hören sie? Wir finden immer wieder, dass Irrlehren eindringen in Gemeinden, weil die Gläubigen sehr neugierig sind und alle möglichen Dinge von überall her annehmen, ohne zu prüfen oder sich vielleicht auch mal die Mühe zu machen, mal einen Bruder zu fragen, du, ich habe da eine Kassette von einem so und so, ist das gesund? Ja, sondern man zieht sich das rein, ja, oder man guckt im Internet alles Mögliche an Texten an und das sind ja zum Teil auch haarsträubende Irrlehren, die da verbreitet werden. Und dann kommt das Ganze plötzlich in eine Gemeinde rein, jemand wird ergriffen, erzählt es anderen, weil musst du unbedingt hören, ganz tolle Sache, ja. Und so breitet sich das dann aus und werden andere angesteckt. Ja, so ähnlich war das damals auch schon. Ja, und dann sind sie aufgeblasen worden. Das ist auch interessant, wie der Feind Leute verführt. Ja. Er sagt ihnen, jetzt hast du eine Offenbarungserkenntnis bekommen. Eine Erkenntnis, die die einfachen Christen gar nicht haben. Und jetzt bist du was Größeres. Jetzt bist du ein Gesetzeslehrer. Und jetzt musst du das allen anderen auch weiter verbreiten, was du da von mir geschenkt bekommen hast an Einsichten. Ja. Und so bläst der Feind Leute auf, dass sie meinen, jetzt müssen sie diese falschen Lehren auch überall weiter verbreiten. Ja, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Solche Irrlehrer haben einen großen Missionseifer. Ja, sie meinen, sie müssten alle anderen auch mit diesen Einsichten beglücken. Ja, und nun kommt Paulus auf den eigentlichen Sinn des mosaischen Gesetzes zu sprechen. Das ist ein ganz interessanter Abschnitt, der uns auch einiges zu sagen hat über die Bedeutung der heilsgeschichtlichen Schriftauslegung, dass wir also unterscheiden zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Israel und der Gemeinde. Denn hier sagt Paulus, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Ja, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist göttlich und geistlich. Auch das ist wichtig zu betonen. Es hat zu allen Zeiten in der Christenheit Heiden gegeben, Irrlehrer, die letztlich gar nicht wirklich bekehrt waren, die haben gesagt, das Alte Testament ist barbarisch, das Alte Testament brauchen wir nicht, das lehnen wir ab. Zuletzt waren das die Nazis, die deutschen Christen, die so gesagt haben, das verjudete Alte Testament brauchen wir nicht, ja? Wir haben nur das Neue Testament. Ja? Und das gab es damals schon, ja? Zum Beispiel ein Irrlehrer wie Markion, ja, der im 2. Jahrhundert auftrat, der hat auch gesagt, das Alte Testament, das berichtet von einem bösen, falschen Gott, Jehova, Yahweh, und wir haben einen guten Gott, und das ist ein anderer. Verführung pur. Ja? Und deswegen sagt Paulus nicht umsonst, das Gesetz, das mosaische Gesetz ist gut, es ist göttlich, es ist geistlich, da ist nichts dran auszusetzen. Ja? Aber wir müssen mit diesem mosaischen Gesetz als Gläubige in Christus richtig umgehen. Wir müssen es gesetzmäßig seiner Bestimmung entsprechend anwenden und auslegen. Sonst kommen wir in Verwirrung und in falsche Dinge rein. Und es ist interessant, also die falsche Anwendung des mosaischen Gesetzes ist für viele Irrtümer in der Christenheit mitverantwortlich. Ja? Also er zeigt hier auch ganz wichtig, und das ist auch eine Lehre, die wir an anderer Stelle finden, das mosaische Gesetz ist von Gott gegeben, aber nicht für die Gerechten. Und hier geht es nicht um Leute, die Werksgerechtigkeit perfekt praktizieren, da gibt es nämlich keine, ja? Sondern geht es um Leute, die durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden sind, die reingewaschen sind durch das Blut des Lammes. Für solche gilt das Gesetz nicht, sondern es ist gegeben und anzuwenden auf Sünder und Gesetzlose. Und was ist der Sinn des Gesetzes? Der Sinn war nie, dass dadurch Menschen wirklich gerettet werden sollten, denn aus dem Gesetz kommt Tod und Verdammnis und Fluch, keine Rettung. Die Funktion des Gesetzes für den Sünder ist, dass er dadurch zur Erkenntnis seiner Gottlosigkeit und Sünde kommen soll. Das ist die biblische Funktion des Gesetzes für den Sünder. Aber der, der gerecht geworden ist, der geheiligt ist durch das Blut des Lammes, durch Christus, mit Christus in Gemeinschaft ist, der hat nicht mehr das Gesetz als seine Lebensregel oder ist nicht mehr unter dem Gesetz. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber es ist ganz interessant, dass eben die Bibel im Römerbrief, im Galaterbrief, im 2. Korintherbrief immer wieder zeigt, dass eigentlich das mosaische Gesetz nicht für Gerechte, sondern für Sünder bestimmt ist. Nicht für die Söhne, sondern für die praktisch noch unter dem Gesetz als nicht wiedergeborene Sünder sind. Ich lese mal nur Galater 3, einige Verse von 21 ab, um das nochmal zu zeigen, was die Bibel da lehrt. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, das heißt nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, das Gesetz hat auf uns keine Anwendung mehr. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Also, man könnte das noch weiter ausführen, aber die Bibel lehrt einfach, die durch den Glauben an Christus gerecht sind, auf sie findet das Gesetz, das mosaische Gesetz, keine Anwendung. Es ist nicht ihre Lebensregel, es ist auch nicht das, was sie retten kann, die Befolgung des Gesetzes, sondern die Gnade in Christus rettet. Und das heißt nicht, dass der Gläubige gesetzlos wäre, völlig ohne Gesetz, das sagt Paulus auch, sondern er ist Christus gesetzmäßig unterworfen, 1. Korinther 9, 21. Ja? Das Gesetz ist in sein Herz geschrieben, aber als äußerliches System von Geboten, deren Einhaltung Leben geben sollte, ist es für ihn abgetan. Das Gesetz gilt für ihn immer noch zur Belehrung und Erziehung, ja, auch als Vorbild. Das finden wir auch im 1. Korinther 10 zum Beispiel in anderen Stellen. Aber es hat für ihn nicht mehr die Anwendung, die es für das Volk Israel hatte. Dem Gottlosen dagegen ist es Gesetz gegeben zur Erkenntnis ihrer Sünde. Und einige dieser Sünden werden hier aufgeführt. Sünden, die wir in unserer Lebensumgebung überall heute auch feststellen können. Für solche Menschen ist es gegeben, damit sie anhand der gerechten Forderungen Gottes zur Erkenntnis ihrer eigenen Sünde und Schuld kommen. Und die gesunde Lehre des Evangeliums zeigt ganz klar, dass der Sünder nicht durch eigene Werke, sondern nur durch die Gnade in Christus gerettet werden kann. Und das ist eben das Wichtige, das echte Evangelium wirft Gut und Böse nicht durcheinander. Es erklärt den aus Glauben Gerechten nicht für ungerecht und stellt ihn wieder unter das Gesetz. Es erklärt aber auch den unreinen Sünder nicht für gerecht, solange er nicht zum Herrn Jesus gekommen ist und seine Sünden in seinem Blut Jesu Christi hat abwaschen lassen. Ja, das machen die Irrlehrer, die schmeißen alles durcheinander. Ja, die Gläubigen versklaven sie unter das Gesetz und den Ungläubigen sagen sie, ihr könnt euch sündigen. Ja, seid trotzdem gerettet. Und dieses ist krankhaft und gesund, ist das wahre Evangelium, das der Apostel Paulus verkündigt hat, das wir auch in dem Neuen Testament finden. Es ist interessant, in Vers 11, es wird genannt das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also das Evangelium bezeugt die Herrlichkeit Gottes. Das Evangelium zeigt die Herrlichkeit Gottes gerade darin, dass Gott, der eigentlich glückselig ist, der gar nicht die Menschen bräuchte, der sich selbst genügt, in völliger Freude eigentlich hätte für sich selbst leben können, dass es Gott gefallen hat, sündige, verdorbene Menschengeschöpfe mit sich zu versöhnen und durch die Gnade zu erretten. Das ist zu Gottes Herrlichkeit. Ja? Und dieses Evangelium hat Paulus verkündigen dürfen. Es wurde ihm anvertraut. So ist auch uns allen das Wort Gottes anvertraut, als ein anvertrautes, kostbares Gut, so finden wir es im 2. Timotheusbrief. Ja? Und wir sollten es auch entsprechend ehrfürchtig damit umgehen. Das heißt, es verinnerlichen, aber auch es verkündigen und bezeugen und weitergeben, wo wir nur können. Ja, und nun geht Paulus eigentlich auf sein eigenes Leben ein, auch als eine Veranschaulichung dieser Gnade Gottes, dieser wunderbaren Gnade, die er selber erfahren hat und die ihn zu diesem Dienst des Evangeliums gebracht hat. Wir lesen ab Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über die Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Das ist interessant. Paulus hat in den vielen Jahren, die er gläubig war, die er der Apostel war, nicht vergessen, was er damals getan hat. Diese Bilder, als er die Gläubigen womöglich zur Hinrichtung ins Gefängnis brachte, quälte, die sind immer wieder in seinem Herzen drin. Nicht, dass er nicht gewusst hätte um die Vergebung. Es ist krankhaft, wenn wir an alter Schuld immer wieder herummachen, obwohl wir sie eigentlich dem Herrn übergeben haben und Reinigung durch sein Blut erfahren haben. Dann dürfen wir darüber stille werden. Aber Paulus war das gegenwärtig, weil es ihm die Gnade Gottes so groß machte, weil er das Staunen nicht verlernt hatte über die Größe der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass er, der wirklich auf boshafte Weise den Herrn selber verfolgte. Der Herr Jesus hat ja ihn dann gefragt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ja, dass ausgerechnet er dieses Vorrecht anvertraut bekommen hat, das Evangelium zu verkündigen, das war ihm nicht selbstverständlich geworden. Er hat immer noch darüber gestaunt, er hat immer noch Gott von Herzen dafür gedankt und ich denke, das ist auch ein Vorbild für uns. Das ist etwas Wichtiges, dass wir uns immer wieder bedenken, wer waren wir, als Gott uns in seiner Gnade gefunden hat. Wir waren elende, verdorbene Sünder. Egal, wo wir herkommen, egal, ob wir uns als kleine Kinder bekehrt haben oder im reiferen Alter, wo wir schon viele Sünden auf uns geladen haben. Im Grund gilt es für jeden von uns. Und es ist staunenswert und wunderbar, dass Gott sich über uns erbarmt hat. Es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist allein das unendliche Erbarmen Gottes, das uns an den Platz gebracht hat, an dem wir jetzt sind. Als Kinder Gottes, als Begnadigte und Geliebte. Und je mehr wir das auch wirklich dankbar annehmen, darüber nachsinnen, uns das bewusst halten, ich denke, desto gesünder ist auch unsere Glaubensstellung und wir haben Dankbarkeit und Liebe. Und das war auch der Grund, das Motiv für Paulus für seinen Dienst. Er war von der Gnade Gottes ergriffen und erfüllt. Und er hat seinen Dienst aus Liebe zum Herrn und aus Dankbarkeit getan. Nicht aus Pflichterfüllung und aus gesetzlicher Last, sondern weil er wirklich ergriffen war von diesem großen Erbarmen Gottes und wusste, ja, für diesen Gott, der so viel für mich getan hat, der das mir geschenkt hat, für den ist kein Opfer zu viel und zu groß. Und von dieser Einstellung, denke ich, können wir auch lernen. Diese Herzenshaltung dürfen wir uns auch erbitten, diese Dankbarkeit über die Gnade. Und diese Gnade hat sich ausgedrückt in Glaube und Liebe und sie hat den Paulus angetrieben, sie hat den Paulus erfüllt und hat seinen Dienst auch zum Segensdienst werden lassen. Und so sind auch wir berufen, wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben, zu dienen, Zeugen dieser Gnade zu sein. Natürlich können wir das nicht in dem Maß wie Paulus. Jeder hat sein eigenes Maß, seinen eigenen Auftrag, seine eigene Lebensumgebung, wo er dieses Zeugnis ablegen darf. Aber jeder von uns sollte es tun, sollte es freudig tun, sollte wirklich auch Zeugnis geben von dieser rettenden Gnade des Herrn Jesus, von seiner Liebe und Menschen für den Herrn zu gewinnen suchen. Ja, und Paulus führt hier auch diese Tatsache, dass er als der größte aller Sünder, so hat er sich gesehen, als der erste der Sünder, dass er trotzdem Erbarmung erlebt hat, führt er auch zur Ermutigung an. Er sagt im Grunde, schau her, wenn Gott einen solchen verdorbenen Sünder wie mich retten konnte, dann ist für dich auch Hoffnung. Ja. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt keinen Menschen, von dem der Herr Jesus sagen würde, deine Sünde ist zu groß, du kannst nicht erlöst werden. Sondern grundsätzlich, das Blut Jesu Christi reicht aus für die schlimmsten und schwersten Sünden. Ja. Die Not ist nur, vertrauen wir uns diesem Herrn ganz an. Wollen wir sein Heil wirklich? Aber von seiner Seite aus ist alles bereit, ist alles getan, ist alles erfüllt und auch die wirklich schlimmen Sünder haben eine Hoffnung und haben eine Rettung in dem Herrn Jesus. Da wollte Paulus Mut machen und hat es deswegen so auch angeführt. Und so endet Paulus auch in einem wunderbaren Lobpreis. Und das ist so schön an den Briefen des Paulus, dass er wirklich so von dem Herrn Jesus erfüllt ist, dass sozusagen ganz unwillkürlich immer wieder zwischendrin so etwas wie Lobpreis Gottes einfach aus ihm herauskommt. Ja? Er muss Gott die Ehre geben, wenn er über das nachdenkt, was er da niederschreiben darf unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und so lesen wir im Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, oder dem König der Ewigkeiten, dem König der Zeitalter, kann man auch übersetzen, Aion ist da dieses Wort, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, also dieses Gebet zeigt auch die Gottesfurcht des Paulus. Er zeigt, dass Gott ihm groß war. Wir haben heute so viel, auch ein Stück, eine krankhafte Frömmigkeit, wo der heilige Gott auf eine Kumpelebene heruntergezogen wird, wo Menschen meinen, sie könnten mit dem ewigen Gott und über den ewigen Gott reden, wie über ihren Kumpel auf der Gasse. Und das ist nicht angemessen, das ist nicht aus dem Heiligen Geist. Ja? Wenn wir sehen, wie die Menschen Gottes, die heiligen Menschen Gottes über Gott geredet haben, die getrieben wurden vom Heiligen Geist, dann sehen wir überall Ehrfurcht. Dann sehen wir überall auch, dass die Heiligkeit Gottes respektiert und beachtet wurde. Und hier hat Paulus Gott im Blick als den König der Ewigkeiten, als den König aller Zeitalter, wie man das immer auch versteht. Es bedeutet den, der über allem ist, der über der Zeit ist, der über der ganzen Welt regiert. Er ist unvergänglich, er allein. Wir Menschen sind sterblich und vergänglich. Wir sind Staub, wir sind Fleisch. Ja? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, hat es Luther mal übersetzt in dem Psalm 90. Ja? Das ist wichtig, dass wir verstehen, er ist ewig und unvergänglich. Wir sind vergängliche Geschöpfe. Wir stehen weit unter Gott. Er ist der unsichtbare Gott. Niemand hat Gott je gesehen. Heißt es im Johannes 1, 18, der Sohn hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Ja. Er ist die Offenbarung Gottes. Er ist der allein weise Gott. Alle Menschen sind nicht weise. Weisheit gibt es nur bei dem lebendigen Gott. In 1. Korintherbrief im Anfang zeigt Paulus das an vielen Dingen. Gott sei die Ehre, nicht dem Menschen. Gott sei die Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir diese Herzenshaltung haben, dieses Verlangen in unserem Herzen, Gott so zu dienen, dann wird er auch uns gebrauchen können. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Herzenshaltung, die uns hier gezeigt wird. Ja, und nun zum Abschluss dieses Kapitels kommt Paulus wieder zurück auf das Gebot. Das ist dasselbe Wort wie Vers 5, ein Wort, das eigentlich, denke ich, das ganze Wort Gottes, das, was uns anvertraut und übergeben wurde, von Gott aufgetragen wurde, bezeichnet dieses Gebot, das Wort Gottes, vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Er war also berufen zur Lehre und zur Wortverkündigung. Ja? Er sollte die Lehre des Apostels Paulus in der Gemeinde in Ephesus und überall, wo er hinkam, in Vollmacht und Klarheit verkündigen und lehren. Und das ist ein heiliger Auftrag. Ich möchte das noch einmal lesen, was im 2. Timotheusbrief darüber steht, über diese Wortverkündigung als Auftrag. Ich lese erstmal im Anfang des 2. Timotheusbriefes ab Vers 12b. Da sagt Paulus angesichts seines baldigen Todes, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also hier zeigt Paulus auch und zeigt Gott selber, das Wort Gottes, die Heilige Schrift ist ein edles, kostbares, anvertrautes Gut. Wir sollen es bewahren, wir sollen es befolgen, wir sollen es festhalten, wir sollen es verkündigen, soweit wir dazu den Auftrag und die Gabe haben, mit aller Kraft. Und wir sollen uns daran halten. Und dann eben im Vers, im Kapitel 4, dieses bekannte Wort ab Vers 1, und das steht da auch im Hintergrund, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also ist das eigentlich genau das nochmal etwas ausführlicher gesagt, was Paulus hier dem Timotheus ans Herz legt. Dir ist das Wort Gottes anvertraut. Du sollst es verkündigen. Und dazu hast du eine Gnadengabe und dazu hast du auch Weissagungen empfangen, persönliche Prophetien und Weissagungen, damals von dem Apostel Paulus auch, die ihn letztlich gestärkt haben, dass er diese Gnadengabe auch wirklich angenommen hat. Wir sehen dann im zweiten Timotheusbrief, er war da auch etwas schüchtern. Ja? Er wurde ermahnt, auch die Gnadengabe anzufachen. Das sehen wir dann ein bisschen später in dem Brief hier. Und er musste einfach auch lernen, den Mut zu fassen, das Wort Gottes gegen Widerstände offensiv zu verkündigen. Und das ist auch heute noch so. Es gibt manche Prediger, die letztlich opportunistisch sind, die genau abwägen, ja, wenn ich jetzt das sage, diese unangenehme Wahrheit verkündige, dann wird es diesen oder jenen in meiner Gemeinde geben, der nimmt da Anstoß, der geht vielleicht weg, der kürzt die Spendengelder. Ah ja, ich glaube, ich lasse es lieber und beschränke mich darauf, unverfängliche, freundliche Worte zu verkündigen. Ja? Das ist eine Gefahr. Ja? Paulus sagte in Apostelgeschichte 20, ich habe es euch nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Auch die unangenehmen, die schwierigen, die herausfordernden Dinge. Und diesen Mut braucht ein Verkündiger des Wortes Gottes. Es ist ein Kampf, ihr Lieben. Es ist ein Kampf. Da steht übrigens das Wort für Krieg. Für kriegerischen Kampf. Ja? Also das ist ganz eindeutig Wortverkündigung, Dienst am Wort in der heutigen Zeit ist Kampf. Es bedeutet, gegen Widerstände zu kämpfen. Es bedeutet, angegriffen zu werden. Es bedeutet, ein Stück verleumdet zu werden. Es bedeutet, dass man seinen guten Namen und seine Beliebtheit bei den Menschen, bei den Gläubigen opfern muss, dem Herrn preisgeben muss, damit man freimütig und klar wirklich das Wort Gottes verkündigen kann. Ja? Deswegen sagt Paulus hier, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Es ist kein Spaziergang. Ja? Wortverkündigung in einer Zeit, wo Irrlehren sind, wo der Glaube niedergeht, wo die Gemeinde im Verfall ist, ist wirklich herausfordernd und es ist etwas, was Opfer kostet. Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Also Wortverkündigung geht, kann man nicht letztlich tun, wenn man nicht ein gutes Gewissen hat, wenn man verborgene, chronische, unbereinigte Sünde mit sich herumschleppt. Also ein Verkündiger des Wortes muss in der Heiligung leben. Wie gesagt, das hat nichts mit Perfektion zu tun. Ja? Wir alle sind nicht perfekt, sondern wir straucheln und fallen vielfältig. Aber wenn wir es dulden, dass Sünde uns bindet, dass Sünde zugedeckt wird und im Untergrund schwelt, dann ist es aus mit der Vollmacht und aus mit dem Segen in der Wortverkündigung. Ganz ernste Sache. Übrigens auch ein Anliegen der Fürbitte. Ja? Für alle die, die selber keinen Dienst der Wortverkündigung haben, heißt es, betet zu Gott für die Brüder, die vorne stehen und den Dienst tun, dass der Feind sie nicht durch diese Falle einfängt und sie ein beflecktes, belastetes Gewissen bekommen, dann können sie das Wort nicht mehr freimütig und vollmächtig verkündigen. Und dann hat der Feind einen Sieg errungen. Ja? Und es ist wichtig, da wirklich auch einzustehen für alle die, die am Wort dienen, dass sie dieses gute Gewissen und auch den Glauben bewahren, dass sie in der Treue wirklich dem Herrn nachfolgen und dass sie wandeln. Ja, Paulus sagt es ja mal ganz interessant, ja, in Apostelgeschichte 24, Vers 16, wie er seinen Dienst sieht. Und so sollten wir das auch anstreben. Da lesen wir: Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Ja? Wie gesagt, das bedeutet, dass wir Dinge in Ordnung bringen müssen. Wir sind nicht perfekt, dass wir Dinge bekennen müssen, dass wir mit der Sünde schnell zum Herrn gehen und sie ablegen und wieder überwinden, anstatt sie mit uns rumzuschleppen und zu verheimlichen und irgendwo zu verkrusteln und meinen, es könnte Gras drüber wachsen. Ja. Das sind die Dinge. So bekommt man alle Zeit ein unverletztes Gewissen. Ja. Aber das ist eine ganz wichtige Sache für Diener Gottes, dass sie das bewahren. Ja, da gab es welche in Ephesus, falsche Lehrer, die haben das gute Gewissen von sich gestoßen. Ihr Lieben, das ist ein schrecklicher Ausdruck. Das bedeutet, sie haben bewusst den heiligen Wandel, das echte Evangelium verworfen für sich und sie haben die Sünde erwählt. Sie haben die Befleckung erwählt. Sie haben letztlich auch den Herrn Jesus von sich gestoßen und sind abgefallen vom biblischen Glauben. Sie haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Ja? Und das bedeutet tatsächlich, dass das Schiff zerbrochen ist, dass da nichts mehr gibt, was schwimmt und was weitergeht, sondern dass das nur noch Trümmer und Ruinen sind. Ja? Also das bedeutet, ihr Glaube ist letztlich gescheitert. Er hat sich in der Prüfung nicht als echt erwiesen. Sie haben sich vom Herrn abgewandt. Und diese Irrlehrer, da waren zwei mit Namen genannt, das ist übrigens auch so eine Sache, manche sagen, ja, man darf doch Verführer nicht mit Namen nennen, ja, das soll man alles schön vornehmen, allgemein schwebend ausdrücken, aber wir lesen erstaunlicherweise einige Namen, die Paulus persönlich direkt erwähnt von Leuten, die er bekämpft als Irrlehrer. Ja. Also da stimmt auch was nicht ganz mit der Bibel überein, wenn man also dem Aufklärungs- und Warndienst die Zähne ziehen will und sagen will, ja, du darfst alles nur ganz allgemein sagen, du darfst nur keine Namen erwähnen. Ja, so hat es Paulus nicht gemacht. Ja, er hat es eine Vollmacht, ich denke, das ist eine besondere apostolische Vollmacht, die er da angewandt hat, nämlich, dass er letztlich solche Menschen dem Satan zur Züchtigung übergeben hat. Wir finden Ähnliches in 1. Korinther 5 in einem Gemeindezuchtfall und Paulus redet auch im 2. Korintherbrief an zwei Stellen von seiner besonderen Vollmacht, die er als Apostel hat, die also niemand anders hat. Also hier ging es darum, dass wirklich Paulus eingegriffen hat und auch gebeten hat, dass Gott doch es offenbar machen möge, dass diese Irrlehrer letztlich öffentlich auch gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Ja, also wir sehen, dass es hier wirklich um geistlichen Kampf geht. Es ist kein Spaziergang, keine schöne, liebliche Sache, wenn man sich mit Irrtümern auseinandersetzen muss, aber es ist notwendig, damit die Gemeinde Gottes erbaut wird. Wenn wir noch einmal zum Schluss die Bilanz ziehen, dann sehen wir, dass das erste Kapitel eigentlich schon in dieses Grundthema des ganzen Briefes direkt hineinführt, nämlich wie die Gemeinde Gottes geschützt werden kann von gegenüber falschen Lehren, verführerischen Strömungen und auch dem geistlichen Niedergang, der geistlichen Zersetzung, die ganz schleichend und allmählich in den Gemeinden vorhanden ist. Das muss uns auch klar sein. Besonders in der Endzeit, wenn wir nicht bewusst aufwärts arbeiten, bewusst geistlich an der Auferbauung und Förderung der Einzelnen arbeiten, wenn wir die Dinge einfach laufen lassen, dann geht der geistliche Pegel, das geistliche Niveau ganz allmählich, aber regelmäßig abwärts. Dafür müssen wir nichts tun. Wir müssen was tun, damit der Pegel bleibt oder ansteigt. Ja? Und zwar in allererster Linie den Herrn suchen und beten, denn das ist ja ein Werk der Gnade Gottes, dass geistliche Erweckung, Erneuerung, geistliche Belebung und Stärkung in einer örtlichen Gemeinde geschieht. Aber es kostet auch Kampf, es kostet auch das, dass es Brüder gibt, die dem Bösen entgegentreten, die wirklich die Wahrheit kompromisslos verkündigen. Ohne das gehen örtliche Gemeinden allmählich zugrunde. Sie kommen immer weiter ab vom Weg. Und ihr geistlicher Wasserspiegel sinkt immer mehr. Das ist eine Sache, die wir im 1. Timotheusbrief und dann auch im 2. Timotheusbrief sehr deutlich finden. Es ist nötig, die örtliche Gemeinde zu schützen. Es ist nötig, die Ordnungen der örtlichen Gemeinde zu bewahren. Es ist nötig, die gesunde Lehre festzuhalten und auch zu verkündigen und weiter zu vermitteln. Das ist hier deutlich in diesem Kapitel geworden, denke ich, und auch die persönliche Verantwortung des Dieners Gottes. Ja, Paulus hat Timotheus einen Auftrag gegeben. Er legt es ihm ans Herz. Geh dort in diese örtliche Gemeinde in Ephesus und schau, dass diese Verführer nicht die Überhand bekommen. Ja, kämpfe darum, dass die biblische Wahrheit, die gesunde Lehre bestehen bleibt, dass die Gläubigen bei dem ungeheuchelten, wahren Glauben bleiben. Dazu musst du dich einsetzen. Dafür hat der Herr Jesus dich berufen. Das ist dein Auftrag. und das wirklich auch als Ermutigung und als Ermahnung für die Brüder, die auch in dieser örtlichen Gemeinde Verantwortung tragen. Ja, das möchte der Herr letztlich, dass alle Gläubigen sich an dieser Aufgabe beteiligen, besonders durchs Gebet, aber dass besonders die Brüder, die in der Verantwortung stehen, in der Verkündigung des Wortes, im Hirtendienst, dass sie diesen guten Kampf kämpfen und dem Herrn hier in einer schwierigen Situation treu dienen. Möchte der Herr uns allen dazu Gnade schenken. Ich möchte zum Abschluss auch noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in deinem Wort uns doch so deutlich ermahnst und ermunterst, dass wir wach werden, dass wir die Gefahren der heutigen Zeit sehen, dass wir auch sehen, die Gefährdungen der örtlichen Gemeinden, die du doch wirklich gegründet hast und erbaut hast als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, als ein heiliger Tempel für dich. Ach Herr, und wir sehen, dass der Feind nicht ruht, diesen Tempel ein Stück zu zerstören, zu verwüsten, den Dienst in diesem Tempel zu beeinträchtigen und möglichst zum Erliegen zu bringen. Schenk uns doch, dass wir diese Aufgabe wirklich auch für uns sehen, dass wir jeder an seinem Platz dazu beitragen, dass deine Wahrheit ungeschmälert und in aller Klarheit auf dem Leuchter steht und dass sie verkündet wird, dass sie ausgelebt wird nach Kräften. Gib uns Gnade, dass wir wirklich einen gesunden Glauben haben und die gesunde Lehre festhalten, dass wir ungeheuchten Glauben haben dürfen und ein reines Gewissen bewahren, Herr, dass wir nicht uns durch die Fallstricke des Feindes verleiten lassen. Da bitten wir dich von ganzem Herzen darum, dass du uns doch da wachsam erhältst, dass du uns Gnade gibst, auch wirklich jeder an seinem Platz das zu tun, dass deine Gemeinde auch in dieser schweren letzten Zeit bewahrt bleibt, erbaut wird, dass sie den Auftrag noch erfüllen kann, den du ihr gegeben hast. Ja, wir wollen uns dir anbefehlen, Herr. Wirke durch dein Wort an unseren Herzen. Stärke du hin und her die Gemeinden, die noch dir treu dienen wollen. Schenke Gnade ganz besonders für die Brüder, die den Hirtendienst, den Ältestendienst, den Verkündigungsdienst tun. Du weißt, welchen Anfechtungen sie ausgesetzt sind, welche Kämpfe sie zu bestehen haben. Segne sie, stärke sie, erwecke sie. Schenke ihnen die nötige Kraft und geistliche Klarheit, damit sie auch ihren Dienst in dieser schwierigen Zeit gut ausführen können und damit deine Gemeinde hin und her in den verschiedenen Orten aufgebaut wird, ja, sich ausbreiten kann, dass auch neue bibeltreue Gemeinden entstehen dürfen. Herr, du kannst es schenken in deiner Gnade und Barmherzigkeit. Dir wollen wir Ehre und Lob und Anbetung bringen. Amen.